Ich habe vor kurzem eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen nachdenklich gemacht und auch das heutige Folgenthema angeregt. Sie hat sich auf eine Sales-Stelle beworben, lebt in München und hat ein Angebot bekommen mit rund 38.500 Euro Fixum und bis zu 16.500 Euro Provision. Und ihre Frage war, ist das ein gutes Angebot oder eher nicht? Und die Antwort ist, das kann man nicht so ganz klar voneinander trennen, also nicht klar einordnen, ja oder nein. Und genau deswegen sprechen wir heute über dieses Thema, denn ich glaube, ein riesiges Problem im Vertrieb ist, dass viele gar nicht richtig einschätzen können, was ein gutes Angebot ist und was einfach nur erstmal gut klingt. Und noch viel wichtiger, woran erkenne ich eigentlich, ob ich fair bezahlt werde? Bleib dran, denn egal, ob du bereits im Vertrieb arbeitest oder überlegst, dort anzufangen, das wird eine Folge, die wirklich Klarheit bringt. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich lebe und atme Vertrieb. Und hier in meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, praktische Verkaufstipps und das richtige Verkäufer-Mindset. Alle meine Tipps und Methoden habe ich zuvor selber getestet und erfolgreich angewendet. Ich bin selbst nämlich noch aktive Vertrieblerin und kämpfe genau wie du da draußen Woche für Woche um positive Verkaufsergebnisse. Das heißt, du kannst dir also sicher sein, dass diese Ratschläge hier nicht einfach nur blanker Theorie entsprechen, sondern in der Praxis wirklich funktionieren und sofort umsetzbar sind. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Und bevor wir in das heutige Kernthema einsteigen, habe ich eine ganz kleine Bitte an euch da draußen. Falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt und hier schon länger reinhört und erstmal prinzipiell sagt, hey, das, was Helena hier macht, hilft mir weiter, finde ich cool, endlich mal wissen, was wirklich für die Praxis gemacht ist, dann würde es mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform hinterlässt. Das hilft nicht nur mir dabei, ein gewisses Feedback zu bekommen, sondern hilft vor allem meinem Podcast dabei, sichtbarer zu werden, weil Bewertungen sind ein unglaublich großer Sichtbarkeitsindikator und bei Spotify geht das Ganze sogar auch noch ohne Kommentar, also beziehungsweise ohne Text, sag ich mal, Bewertung. Das ist wirklich in zwei schnellen Klicks gemacht. Ihr geht einfach auf den Podcast drauf, dort seht ihr den Sterneschnitt. Einen halben Zentimeter weiter seht ihr drei Punkte, da klickt ihr drauf und dann öffnet sich so ein kleines Menü und da steht dann relativ mittig Show bewerten, klickt ihr drauf, gibt eure Sternebewertung ab und gut ist. Also das dauert wirklich 2-3 Sekunden maximal, ist wirklich mit kaum Aufwand verbunden, aber hilft mir extrem dabei, sichtbarer zu werden und hat einfach einen großen Impact hier auf den Vertriebsverliebt-Podcast. An dieser Stelle auch ein riesiges Dankeschön an all diejenigen, die bereits bewertet haben. Okay, genug erzählt. Direkt mal reinstarten in das heutige Kernthema. Und ihr habt ja jetzt schon am Anfang der Folge gehört, worum es hier im Grunde genommen geht. Also definitiv Job, Jobfallen. Die Fragen, werde ich im Vertrieb fair behandelt, fair bezahlt oder ist das vielleicht auch ein Anlass jetzt mit der Folge, mit den Inhalten und den Impulsen, die ich mitgebe, darüber nachzudenken, seine Position zu hinterfragen und mal links und rechts zu schauen, was es denn für Alternativangebote am Markt gibt, ja? Und bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema einsteigen, ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig vorweg. Das, worüber wir heute sprechen, ist immer extrem subjektiv. Ich möchte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass das hier jetzt ein Geheimrezept ist, wo ich ganz klar irgendwas einordne und sage, das ist jetzt deine Checkliste und wenn du die durchgegangen bist, dann weißt du, ob du einen guten Vertriebsjob hast oder nicht. Nein. Wenn du zum Beispiel eine Familie hast, einen Hauskredit abbezahlst und ganz andere finanzielle Verpflichtungen trägst, dann wirst du natürlich ganz anders auf ein Jobangebot schauen als jemand, der vielleicht am Anfang steht, weniger Verpflichtungen hat und eher bereit ist, Risiken einzugehen, dem das gar nicht so extrem wichtig ist, dieses Auffangnetz zu haben, ne, Fixum, sondern eher darauf schaut, wie viel kann ich eigentlich rausholen aus meiner Leistung. Und eben genau darum geht es in dieser Folge nicht. Es geht nicht darum zu sagen, das ist richtig und das ist falsch, sondern mit der heutigen Folge möchte ich dir ein Gefühl dafür geben, worauf du achten kannst, damit du beispielsweise deine aktuelle Situation hinterfragen kannst. Ich finde das immer wichtig, weil sich das auch mit der Zeit alles ändern kann. Und wo du jetzt zum Beispiel vor 3-5 Jahren an dem Punkt standst, kannst du dich beispielsweise auch über eine Position hinausentwickelt haben. Da ist es dann einfach an der Zeit, mal zu schauen, okay, gibt es irgendwo draußen vielleicht einen Upgrade? Das ist ein ganz legitimer nächster Schritt, ja. Damit du zum Beispiel auch besser einschätzen kannst, ob du überhaupt fair behandelt und fair bezahlt wirst. Vielleicht kannst du auch mit diesen Impulsen, die ich heute mitgebe, in die Nachverhandlung gehen oder erkennst einfach schlichtweg, Moment mal, das passt hier eigentlich gar nicht. Und eigentlich ist es nichts anderes als, wie gesagt, eine Jobfalle, in die ich reingetappt bin. Und es wird höchste Zeit, sich mal wirklich links und rechts zu erkundigen und einen Wechsel anzustreben. So. Und im besten Fall bewahrt dich all das, was ich heute erzähle, mit als Impulse mitgebe, ja, bewahrt es dich davor, eine Entscheidung zu treffen, bei der du nach ein paar Monaten vielleicht merkst, ich habe Zeit verloren, im schlimmsten Fall vielleicht sogar auch finanzielle Sicherheit, weil ich auf Rücklagen zurückgreifen musste, die eigentlich für was ganz anderes gedacht waren und hätte das eigentlich vorher erkennen können. Das ist das Ziel dieser Folge. Ich möchte euch eine Orientierungshilfe geben, ein paar Impulse. Aber ich möchte nicht subjektiv, also euch meine subjektive Meinung überstülpen und euch so einen General, so eine Generalentscheidungshilfe mitgeben, weil das gibt's nicht. So. Und um das Thema jetzt mal so weiterzugehen, ja, ich glaube, viele gehen einfach teilweise mit einer falschen Erwartung in den Vertrieb rein, so nach dem Motto, ach, weißt du was, Vertrieb. Mein guter Kumpel, der fährt den ganzen Tag in der Gegend rum, sieht immer schick aus, hat einen Firmenwagen, eine Tankkarte und verdient gutes Geld, dann wird das ja schon eine richtige Sache sein und deswegen will ich jetzt auch in den Vertrieb. Ja, und das ist definitiv so. Vertrieb bietet enorme Chancen. Deswegen bin ich auch schon seit 7 Jahren im Vertrieb. Ich bin auf jeden Fall Vollblutvertrieblerin, stehe zu 1000% hinter Vertrieb, aber nur weil Sales draufsteht oder es eine Vertrieb als Vertriebsstelle deklariert ist, ist das noch lange kein gutes Modell. Und gerade am Anfang wirst du sehr oft geblendet von Begriffen wie Provision, Karrierechance, unbegrenztes Einkommen und Firmenwagen oder sowas, ja. Aber nicht jedes Provisionsmodell ist gut und nicht jede Rolle ist fair bezahlt und auch nicht jedes Unternehmen versteht Vertrieb wirklich, wie man Vertrieb antreibt, wie man Vertrieb aufbaut und wie man Vertriebler fordert und fördert, sodass sie ihr maximalstes Potenzial abrufen können. Und dafür schauen wir uns jetzt mal so ein paar grundlegende Sachen an, die meiner Meinung nach extrem wichtig sind für eine Entscheidung, ob ich jetzt in einem Vertriebsjob reinwechsle oder nicht oder vielleicht auch sogar für eine Bewertung, hey, ist das eigentlich jetzt gerade ein faires Modell für mich oder nicht? So, fangen wir mal mit dem ersten Thema an und zwar das Fixum. Dein Fixum ist definitiv deine Basis, aber auf jeden Fall nichts, woran du dich jetzt erstmal im ersten Schritt extrem orientieren solltest. Also ich sag immer, oder das ist auch etwas, was ich schon sehr oft gesehen habe, dein Fixum sollte deine Lebensausgaben weitestgehend decken. Das bedeutet, mit deinem Fixum solltest du deine Miete bezahlen können, du solltest ein paar Einkäufe erledigen können und im besten Fall ein paar Versicherungen bezahlen können. Also eigentlich alles das, was du brauchst, um erstmal entspannt arbeiten zu können, aber auch nicht so viel mehr. Also ich erinnere mich zum Beispiel dran, dass ich in einem Vertriebsjob angefangen habe, bei dem 24.000 brutto das Fixum waren, was ja erstmal sau wenig ist. Allerdings war es so, dass eine Garantieprämie gezahlt worden ist. Und die Aussicht auf Provisionsverkäufe, weil wir hatten nämlich relativ kurze Sales-Cycle, also teilweise bist du zum Termin rausgefahren und konntest direkt einen Abschluss mitnehmen, hat mir hier einfach die Sicherheit gegeben, alles klar, ich starte hier mit einer Garantieprovision. Das waren, glaube ich, es waren 1.500 oder 2.000 Euro oder so, also echt ein solides Gehalt, ne? Wo ich mich erstmal darauf konzentrieren konnte, in die Vorarbeit zu gehen, mich einzufuchsen im Vertrieb, die Produkte besser kennenzulernen. Und dann Stück für Stück ist das so gekommen. Und alles, was ich über diese Garantieprovision verkauft habe, also sagen wir mal, ich habe in einem Monat insgesamt nicht 1.500 Euro Provision gehabt, sondern 2.000, habe ich sozusagen diese Differenz, diese 500 Euro mehr, auch noch ausgezahlt bekommen. Also es war ein mega, mega faires Modell, wo ich gesagt habe, alles klar, so habe ich Zeit, mir was aufzubauen. Ich habe auf jeden Fall alles abgedeckt, was geht, ja, was meine wichtigsten Ausgaben, Lebensausgaben betrifft und kann mich halt so Stück für Stück auf meinen Vertrieb konzentrieren, meine Provision aufbauen, meine Potenziale aufbauen und so weiter. So. Wenn wir uns dieses Beispiel jetzt anschauen, diese 36.500, dann sind das tatsächlich für so einen typischen Vertriebsjob schon ein, also dann ist das schon ein höheres Fixum. Ich kenne meistens so 24.000, 30.000 bis 35.000 und alles darüber hinaus ist dann eigentlich eher schon so irgendwie eine Accountstelle, wo man sagt, man geht irgendwie auf 50-50, ne? Also 50% Provision und 50% Fixum und 50% sollten Provision sein für dein Zielgehalt. Also ich war bis jetzt immer in Vertriebsrollen, wo 20% oder vielleicht sogar weniger Fixum waren und der Rest halt, wo du halt komplett über die Provision alles reinholen konntest. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich mir immer anschauen würde. Vor allem, wenn ich irgendwo neu anfange, ein neues Jobangebot bekomme, wenn das Fixum niedrig ausfallen sollte, dann würde ich immer die Fragen stellen, gibt es eine Garantieprovision? Wie viel Unterstützung bekomme ich beim Verkaufsprozess? Also muss ich mir alles von der Pike aufbauen oder bekomme ich Leads gestellt? Arbeitet ihr vielleicht sogar schon mit Vorqualifizierungsprozessen, sodass ich mit vorqualifizierten Leads arbeiten kann? Das gibt immer Indikatoren dafür, wie schnell du an deine Provisionsabschlüsse kommst. Ne? Dann zum Beispiel sowas wie hoch ist meine versprochene Provision und was verdienen die durchschnittlichen Vertriebler? Also eine Sache, die ich immer frage, oder zwei Sachen, was verdient bei euch der beste Vertriebler, damit ich weiß, wie hoch man die Messlatte setzen kann für seine eigene Zielerreichung? Und dann ist mir auch immer wichtig, was verdienen denn so die durchschnittlichen Vertriebler bei euch? Weil sieht immer alles ganz schön aus, wenn irgendwer sagt, so ja, du kannst bei uns bis zu 120.000 Euro verdienen. Und in Wirklichkeit hat das ein Vertriebler geschafft von 50 und die ganzen anderen liegen bei 80.000, was ja auch ein Bombengehalt ist. Aber es ist trotzdem ein Sprung, ja. Viele Vertriebsstellen, da kommen wir auch noch mal im Laufe der Folge dazu, werden tatsächlich auch noch beschönigt ausgeschrieben. Und da ist es erst recht super schwierig, eine vernünftige Einschätzung dazu zu bekommen. Ne? Also das sind auf jeden Fall immer Fragen, die ich stellen würde. Wenn du zum Beispiel, also wie ich jetzt, ich bin ja seit 3 Jahren Handelsvertreterin, das heißt, ich bekomme gar kein Fixum. Als ich vor 2 Jahren von meinem jetzigen Auftraggeber ja quasi abgeworben worden bin, war ich damals schon in einer Handelsvertreterposition und mir war es auch wichtig, weiterhin in dieser Position zu bleiben. Das hat nochmal andere Gründe, aber auf jeden Fall wollte ich nicht in ein Angestelltenverhältnis wechseln. Und mein jetziger Auftraggeber hat mir dann erklärt, alles klar, wir müssen hier extrem aufpassen mit Scheinselbstständigkeit. Ne? Das bedeutet also, wenn wir jetzt irgendwie laufendes Gehalt oder sowas haben, wo kein Wert hintersteckt. Also bei meiner Stelle davor hatte ich sozusagen einen Bestandskundenumsatz, den ich betreut habe und davon habe ich einen Prozentteil als Fixum bekommen, sozusagen als, ich sag mal, pauschale Vergütung dafür, dass ich diesen Umsatz betreue. Das ist gesetzlich, das kann man gesetzlich begründen. Bei diesem Unternehmen war es so, dass wir von Einmalverkäufen quasi gelebt haben. Ich bekomme auf jeden Verkauf eine Provision, deswegen haben wir keinen laufenden Umsatz. So, das heißt, wir hatten also dieses Problem, dass ich mit keinem Fixum rechnen konnte. Also haben wir eine Garantieprovision ausgehandelt, die zeitlich begrenzt ist und auch vertraglich so geregelt. Also auch das, lasst euch von niemandem irgendwas sagen, selbst wenn ihr irgendwo selbstständig anfängt. Es wird immer Möglichkeiten geben, das auf Zeit irgendwie zu begrenzen. Weil ich hätte diese Stelle nicht angenommen, wenn ich nicht ganz klar gewusst hätte, alles klar, also wenn ich nicht irgendwie Kunden bekomme, mit denen ich jetzt schon auf monatlicher Basis an Aufträgen was verdiene, dann muss ich doch irgendwie schauen, wie ich meine Rechnungen bezahle. Also das ist doch klar, ja. Und deswegen lasst euch nicht darauf ein, selbst wenn ihr irgendwie selbstständig seid, so nee, Scheinselbstständigkeit geht nicht, bla bla bla. Zeitlich befristet ist unglaublich viel möglich. Das sei auf jeden Fall gesagt aus meiner Erfahrung. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es halt alles Verhandlungssache, aber diese Fragen würde ich auf jeden Fall alles stellen. Na, also vor allem auch das Thema der Leadbeschaffung und Vorbereitung, das ist so, so wichtig, weil jemand, der zum Beispiel kein Fixum zahlt, bleiben wir mal auf selbstständiger Basis, ja, kein Fixum, und der sagt ja dann aber auch noch, Du bist für den ganzen Aufbau eines Gebietes verantwortlich und musst deine ganzen Leads selber recherchieren. Also sorry, soll ich 2 Monate sozusagen umsonst arbeiten, dass ich irgendwie einen Ausblick dann habe, vielleicht mal gute Provision zu verdienen? Wer macht das? Also wer kann sich 2 Monate umsonst arbeiten leisten? Das geht nicht. Höchstens, wenn du irgendwo ausziehst und jemand anderes deine Miete bezahlt. Keine Ahnung, bei den Eltern oder so oder vielleicht beim Partner. Aber sonst sehe ich da ehrlicherweise wenig Verhandlungsspielraum, was das angeht. So, lasst uns jetzt mal den zweiten Punkt anschauen. Also ich denke, für das Fixum habe ich auf jeden Fall einiges an Impulsen mitgeben können. Wie schaut das denn jetzt eigentlich mit der Provision aus? Aus Erfahrung und auch, das ist definitiv ein Grundsatz, die Provision muss im Verhältnis stehen. Und das ist auf jeden Fall ein extrem schwammiger Begriff, weil was für mich zum Beispiel im Verhältnis steht, kann für meinen Arbeitskollegen ganz anders aussehen. Wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel bleiben, wie bis zu 16.500 Euro variabel, dann wären das ja, also wenn wir Fixum und die Provision dazu rechnen, den variablen Anteil, dann kommen wir bei einem Zielgehalt von 55.000 Euro raus. Also solides Gehalt, kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Aber meine erste Frage an dieser Stelle ist, warum steht da bis zu 16.500? Das ist ja ein Indikator dafür, dass eine Provision gedeckelt ist. Und da stellt sich für mich die Frage, warum ist die Provision gedeckelt? Warum arbeiten Unternehmen mit gedeckelten Provisionen? Das ist mir irgendwie unlogisch, wenn du im Sales arbeitest, ja? Und die zweite Frage, die sich darauf anschließt, ist das Thema, wie realistisch ist das zu erreichen, ja? Und vor allem, was bringst du rein und was bekommst du davon? Ich möchte dir mal dazu auch wieder ein anderes Beispiel geben. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch bei einem Unternehmen, das hochpreisige SEO-Dienstleistungen an ganz spezielle bestimmte Shops mit irgendwie einem bestimmten Umsatz verkauft. So. Monatlich sprechen wir hier von einer Gebühr, die beginnt ab 5.000 Euro und geht sogar bis 25.000 Euro hoch. Also richtig, richtig hochpreisig. Und die Laufzeit dabei waren mindestens 6 Monate. Wenn wir vom kleinsten Paket ausgehen, dann bringt ja ein Abschluss schnell mal 30.000, 40.000 Euro Umsatz dem Unternehmen rein. Und angeboten wurden, Trommelwirbel, 1% Provision. Und da habe ich mir an dieser Stelle wirklich die Frage gestellt, in welchem Verhältnis steht das? Also während ich dem Unternehmen 30.000, 40.000 Euro mindestens reinbringe, wenn wir vom größeren Paket ausgehen, 20.000 mal 620.000 Euro, dann bekomme ich 1% Provision dafür, dass ich diesen ganzen Sales-Cycle mitgemacht habe, die Beratung geführt habe, Follow-ups, dran geblieben bin, nachverhandelt habe. In welchem Verhältnis steht das? Das ist meiner Meinung nach kein faires Modell. Und natürlich, das ist absolut, steht außer Frage, dass jedes Unternehmen seine Fixkosten bezahlen muss. Aber in diesem Beispiel wurden mir 3.000 Euro Fixum als attraktives Fixgehalt verkauft und leistungsgerechte Provision, also 1% Provision auf High-Tickets. Und hier kann ich maximal 2-3 Deals closen pro Monat. Also sorry, aber am besten war auch noch an dieser Stelle, dass dieses Unternehmen Vertriebsexperten mit mindestens 5 Jahren Vertriebserfahrung in High Tickets gesucht hat. Also hier an der Stelle so, finde den Fehler. Weißt du, das wird gesucht, das wird vorausgesetzt. Wir wollen nur die Creme de la Creme, ja. Das ist vollkommen logisch. Jedes Unternehmen möchte A-Player haben. Aber dann gib den A-Playern doch auch ein Umfeld, wo sie A-Player sein können. Das macht einfach keinen Sinn. So, und ich habe natürlich in diesem Bewerbungsgespräch direkt abgelehnt, meinte, das ist mir einfach viel zu wenig Gehalt und auch ein viel zu krasser Sprung. Also ich sehe es ja ein, wenn man irgendwie wechselt in eine neue Stelle und nicht sofort auf seinem alten Gehalt halt sich einpendelt. Aber diese Langfristigkeit muss ja gegeben sein, dass ich vielleicht sogar über mein letztes Gehalt hinauskomme, weil warum sollte ich sonst meinen Job wechseln? Und das macht irgendwie alles keinen Sinn. Und das ist halt das Ding, was ich halt sage, ne, mit dem Provision muss im Verhältnis stehen. Und das ist genau dasselbe so. Also ich würde hier auf jeden Fall auch wieder die Fragen stellen. Wie viel Deals kann ich im Monat closen? Aus welchem Grund ist die Provision gedeckelt? Was macht denn jemand, der overdelivert, der overperformt, der nicht 100% liefert, 120%, sondern vielleicht 150% oder 200%? Was macht ihr mit solchen Menschen? Ja, also ist das dann, nö, sorry, also du hast zwar viel geleistet, aber wir können dir nicht mehr zahlen. Das ist Quatsch. Also wer hat sich dieses Modell ausgedacht? Ja, ich erinnere mich hier zum Beispiel auch noch an ein super, super, super schönes Modell, auch von einem Unternehmen, wo ich 3 Jahre gearbeitet habe. Da hast du mit deiner Leistung, also du hast deinen normalen Provisionssatz bekommen, dann wurde nochmal am Ende des Jahres geschaut, wie viel von deinem Ziel hast du erreicht und auf dieses Overdelivern hast du nochmal einen extra Boni bekommen und je nachdem, wie viel du overdelivered hast, wurde fürs nächste Jahr dein Fixum auch nochmal angepasst um ein paar Prozent. Das ist richtig geil, das macht jedem Vertriebler Spaß und so kann sich jeder Vertriebler, also wenn du wirklich Vollblutvertriebler bist, maximal weiterentwickeln in einem Unternehmen. Versus hier, naja, es ist halt gedeckelt, ab einem gewissen Punkt ist uns das, also kannst du zwar mehr leisten, freut uns, aber siehst es halt nicht so richtig in deinem Gehalt, ja, also wo ist da die Motivation? So ticken Vertriebler einfach nicht und das ist eigentlich auch der dritte Punkt, den ich auch nochmal ansprechen möchte, Vertriebler ticken anders und das wird extrem oft ignoriert, weil viele Unternehmen, also beziehungsweise die Abteilungen oder die Leitungen, die das aufgebaut haben, gar nicht so richtig aus dem Vertrieb kommen. Ja, die haben dann irgendwie eine Leitungsstelle, was ich schon gesehen habe, Marketingleiter wird auf einmal Vertriebsleiter, finde den Fehler. Oder irgendwie, keine Ahnung, jemand, der schon lange im Unternehmen drin ist und seine Loyalität gezeigt hat, wird Vertriebsleiter, finde den Fehler. Also das macht einfach keinen Sinn. Und das ist ja klar, dass solche Menschen dann nicht verstehen, wie Vertriebler ticken. So. Und viele Unternehmen versuchen dann, Vertriebsjobs attraktiv zu machen über Benefits wie Obstkorb, Kaffee, kostenlose Getränke, Jobrat, Altersvorsorge, bla 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 bla. Das ist ja alles super nett. Ja, also ich will auch überhaupt nicht undankbar rüberkommen. Aber das ist meistens nicht das, was einen Vertriebler antreibt. Ein Vertriebler ist ein typischer Vertriebler, ist leistungsgetrieben, will Gas geben, will Ergebnisse sehen, will dafür entsprechend verdienen, möchte in einem irgendwie sich messen können, ja, steht gerne mal auf einem Treppchen irgendwo auf einer, ich sag mal, Bestseller-Ehrung oder so. Das so ticken Vertriebler einfach. Also das ist ja dieser ganz bestimmte Charakterzug, den ein typischer Vertriebler mitbringt. Und deswegen stellt sich auch ein typischer Vertriebler die Fragen, wie viel ist möglich? Wie sieht mein Prozentsatz aus? Gibt es noch Bonuszahlungen bei Überperformance? Gibt es weitere Benefits wie Schönfirmenwagen, Tankkarte etc.? Welche Aufgaben muss ich neben dem Abschluss noch erledigen? Vertrieb ist definitiv kein Sicherheitsjob. Und deswegen schauen Vertriebler nicht zuerst auf Zusatzleistungen, sondern auf solche Sachen wie Entwicklungsmöglichkeiten und Verdienstpotenzial. Also ich sage ehrlich, mich zum Beispiel in der Jobstelle holt sowas überhaupt nicht ab wie vermögenswirksame Leistungen. Ich kümmere mich selber um mein Vermögen. Also deswegen arbeite ich auch im Vertrieb. Ich verdiene genug Geld, damit ich dann nachher, das ist mein großes Ziel, finanziell unabhängig und frei sein kann. Und deswegen ist mir das völlig egal, was da steht. Echt, also das ist mir Jacke wie Hose. Echt, ich möchte wissen, was kann ich rausholen und wie viel ist möglich bei euch im Unternehmen? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Und jetzt auch nochmal zu dem letzten Punkt, den ich genannt habe. Zum Beispiel auch, welche Aufgaben muss ich neben dem Abschluss noch erledigen? Es ist natürlich ein unglaublich großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel 15% auf einen Auftragswert bekommst und dafür warme Leads bearbeitest oder 30% und dafür den ganzen Sales Cycle mitnimmst. Also um dir ein Beispiel auch wieder hier zu geben. In der Coaching-Bubble oder in der Agenturdienstleistungssphäre wird extrem oft nach dem Setter-Closer-Prinzip gearbeitet. Das bedeutet, Agenturdienstleister, wie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, die machen so Unternehmensberatungen oder so, ja, sagen wir mal Unternehmensberatung für Skalierungsprozesse innerhalb deines Unternehmens. Die schalten Werbeanzeigen, die haben bestimmte Verkaufsseiten, darüber, also über Meta, TikTok, LinkedIn, was auch immer, werden Besucher auf diese Webseite geleitet und die tragen sich dann ein für ein Beratungsgespräch. So. Und dann gibt es meistens Setup-Closer. Die Setter, die qualifizieren diese Kontakte vor, gehen zum Beispiel die wichtigsten Sachen durch. Wo stehst du gerade? Wo willst du gerne hin? Hast du aktuell die zeitlichen und natürlich auch monetären Kapazitäten, um überhaupt an so einem Coaching teilzunehmen? Wenn diese Gegebenheiten gegeben sind, geht es weiter zum Closer. So, und wenn der Closer dann abschließt, dann bekommt er einen Provisionssatz und der Setter auch. Warum ich das Ganze jetzt sage? Bei Settern ist es zum Beispiel üblich, was ich schon gesehen habe, dass die 4-8% pro Abschluss bekommen. Und bei Closern kommt es auch immer drauf an, 8-12. Ich habe aber auch schon 20 gesehen. Und das hört sich jetzt erstmal wenig an, steht aber natürlich in dem Verhältnis, also die bewegen sich natürlich in einem ganz anderen Rahmen als jemand, der von einem ganz, aus einem ganz anderen Ausgangspunkt herkommt. Also das, um dir jetzt hier auch nochmal ein Beispiel zu geben und dann schließe ich den roten Faden. Ich war zum Beispiel bei einem Unternehmen für die komplette Lead-Recherche bis hin zum Kundenausbau tätig. Das bedeutet, es dauert natürlich seine Zeit, sich Gedanken zu machen. Wen kann ich angehen? Eine Leadliste zu erstellen, zum Beispiel Excel-Tabelle oder so, ja. Dort die Entscheider zu qualifizieren, nachzufassen, rauszufahren im Außendienst, dann nochmal abzusellen, cross-zusellen, was auch immer. Das ist ein ganz anderer Zeitaufwand, der dahinter steht. Und deswegen fand ich damals 35% definitiv gerechtfertigt. Versus der Setter, der eingehende Anfragen nur, das hört sich jetzt so einfach an, ist natürlich auch ein mega Hochleistungsjob, ja, aber der steht ja an einem ganz anderen Ausgangspunkt. Der hat bereits Kunden oder potenzielle Kunden, die sich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben, die selber den ersten Schritt gemacht haben. Das bedeutet also, er kann in der Masse mehr weiterleiten an den Closer und der Closer kann mehr abschließen. Das bedeutet also, hier steht zum Beispiel ein Abschluss, der alle 3-4 Monate erfolgt, weil von Lead-Potenzial-Recherche bis hin zum Abschluss und Ausbau vergehen vielleicht 3-4 Monate, dafür bekomme ich 35% versus Sales Cycle 1-2 Wochen und dafür dann 4-8% zu bekommen, da nimmt sich nicht viel in der Endrechnung. Ja, also ich hoffe, ich konnte das gut erklären, aber das ist zum Beispiel auch etwas, worauf ihr achten solltet. Also nur, weil ein Unternehmen jetzt zum Beispiel nur 1% anbietet, wie jetzt mit meinem Fall, heißt das nicht, dass es ein schlechter Deal ist. Man muss immer auf das Gesamtkonzept schauen. Und was mir bei dieser anderen Stelle zum Beispiel auch nicht gefallen hat, sind zum Beispiel, war auch nochmal diese Nebenaussage, wo für mich auch direkt so eine Red Flag so aufgeploppt ist, ja. Ja, 80% deiner Zeit würdest du dich mit Sales Calls beschäftigen und 20% Netzwerkveranstaltungen, Entwicklung neuer Marketingprozesse, da war ich komplett raus. Also ich muss doch schauen, dass ich mit diesen 1% Provision schon das Maximalste rausholen kann und jetzt wollen die noch meine Zeit abknöpfen und mich in irgendwelchen Bereichen einsetzen, wo ich keine Kohle verdiene. Also das ist für mich einfach ein sehr, sehr schlechter Deal gewesen. So, und um die Brücke zu schlagen zum vierten Punkt, gute Unternehmensmodelle verstehen den Vertriebsantrieb, ja, und ich habe es ja an der einen oder anderen Stelle schon aufgeführt, ich habe ein super Gegenbeispiel, ich war 3 Jahre lang in einem Unternehmen, da war ich für den kompletten Sales Cycle verantwortlich, also Leads identifizieren, Neukundenansprache, Termine vorbereiten, rausfahren, abschließen und dafür habe ich 35% Provision bekommen, plus Firmenwagen, plus Tankkarte, plus ein unglaublich starkes Team im Rücken, was auch nicht immer selbstverständlich ist, ja. Das Fixum war zwar super niedrig, aber auch hier habe ich eine Einstiegshilfe bekommen, die ersten 3 Monate. Also das ist ein richtig, richtig geiles Vertriebsmodell gewesen. Das kommt aus der Vertriebszeit damals noch und das wurde von jemandem aufgebaut, der Vertrieb verstanden hat. Und das muss jetzt auch nicht in diesem Rahmen sein. Also es reicht ja auch schon, wenn sich jemand einfach mal Gedanken darüber gemacht hat. Also mit jemand meine ich Unternehmen, ja. Wenn sich ein Unternehmen darüber Gedanken gemacht hat, wie können wir dem Vertrieb unter die Arme greifen? Wenn wir zum Beispiel nur bereit sind, 10% zu bezahlen, weil unsere Kosten so kalkuliert sind, dann muss ich dem Vertrieb ja ermöglichen, viel davon abschließen zu können. Ist das überhaupt realistisch mit dem Zeiteinsatz eines Vertrieblers? Oder muss ich zum Beispiel vorne an der Front ein bisschen reinschütten in den Funnel, indem ich zum Beispiel mein Marketing anweise, mal genau sowas aufzusetzen, wie zum Beispiel Agenturdienstleister es machen, ja? Ich überlege mir Marketingprozesse, ich mache Webinare, ich baue mir eine Mailingliste auf, ich verschicke Werbemailings, Postkarten, was auch immer, ja? Aber das ist zum Beispiel etwas, was man sich einfach überlegen muss, jedes Unternehmen und nicht einfach, naja, also das ist halt unser Produkt und davon wären wir bereit, diesen Mini-Prozentsatz abzugeben für jemanden, der eigentlich unsere ganze Arbeit erledigt, die wir davor nicht geschafft, gemacht haben, was zum Beispiel Marketing angeht oder vielleicht auch Produktfulfillment, weil die Kunden nicht lange bei uns bleiben, weil wir haben immer nur einmal Abschlüsse und die Kunden verstehen dann irgendwie, hier kriege ich gar keinen richtigen Mehrwert und gehen dann zur Konkurrenz. Das hört sich alles so theoretisch an, aber es passiert wirklich tagtäglich draußen im Vertrieb, dass sich über solche Sachen keine Gedanken gemacht wird. Und dann wird natürlich auf den Vertrieb geschaut, ja, warum verkaufst du denn nichts? Weil Vertrieb ist natürlich an ganz klaren Zahlen, Daten, Fakten messbar. Und dann wird geschaut, wir erreichen unsere Umsatzziele nicht, macht einfach mehr, telefoniert einfach mehr. Und dann sind alle unsere Probleme gelöst. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach sagen, also klar, wir als Vertriebler sind kleine Lichter natürlich. Wir können viele Sachen nicht beeinflussen. Wir sind in einem System drin, womit wir jetzt erstmal arbeiten müssen. Aber wir können doch jederzeit die Entscheidung treffen, uns nach was Neuem umzusehen oder mal Nachfragen zu stellen, Impulse reinzugeben oder vielleicht genau solche Sachen zu erfragen, wenn wir aktuell auf der Suche sind nach neuen Vertriebsmöglichkeiten. Ja. Und der letzte Punkt, den ich hier nochmal als Impuls mitgeben möchte, dann habe ich noch zwei weitere Ergänzungen und dann sind wir auch für die heutige Folge durch, ist, dass ich hier auf jeden Fall nochmal betonen möchte, wenn sich Leistung nicht lohnt, dann stimmt etwas nicht und dann ist das auch keine direkte Vertriebsstelle. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass sich mehr Einsatz nicht wirklich lohnt, wenn die Provision gedeckelt ist oder für große Deals kaum mehr bekommst als für kleine, ja, dann fehlt der Anreiz. Und genau dieser Anreiz ist im Vertrieb entscheidend. Manchen Leuten reicht das. Aber ich persönlich würde das nicht als Vertrieb bezeichnen, sondern mehr als Account Management oder Key Account Management oder so. Also nichts, wo du irgendwie aktiv den Vertrieb ranschiebst. Weil Vertrieb ist meiner Meinung nach, und da bin ich der festen Überzeugung, immer mit Leistung verbunden und mit Provision verdienen. Also so funktioniert Vertrieb irgendwie. Und deswegen werde ich es echt nicht verstehen, wie man eine Leistung deckeln kann. Macht irgendwie keinen Sinn. Wenn du im Fulfillment nicht hinterherkommst und deswegen zum Beispiel deine Leistung deckelst, dann stell keine Vertriebler ein. Also warum dann Vertriebler? Dann lieber Accountmanager, wo du ein bisschen mehr Fixum bezahlst, die eher dann so diese Sicherheitstypen sind, die eher so die beratende Rolle übernehmen, als Vertriebler, die Gas geben wollen. Das ist irgendwie die falsche Stellenausschreibung. So, und zwei Sachen, die mir innerhalb des Bewerbungsprozesses von Jobangebotsseite nochmal aufgefallen sind, die ich hier betonen wollte, sind einmal, dass unglaublich viel verschleiert bzw. schön geredet wird im Bewerbungsprozess, wo wir saumäßig aufpassen müssen. Und der zweite Punkt ist, dass teilweise auch falsche Rollenversprechen gemacht werden. Also schauen wir uns mal den ersten Punkt an. Ehrlichkeit im Bewerbungsprozess. Jobs werden teilweise auch von Vertrieblern verkauft, ja, von Leuten, die irgendwie sagen, alles klar, wir beschönigen hier mal, wir drehen mal da und dann werden schon die richtigen Leute kommen und alles andere, das rücken wir dann irgendwie zurecht. Ich hatte mal ein Bewerbungsgespräch, auch schon vor einiger langer Zeit, da hieß es in der Stellenausschreibung, warme Leads oder, nee, warte mal, wie haben die das gesagt? Leads sind vorhanden, so. Top CRM, du musst dich nur einloggen und kannst direkt loslegen. Und am Ende war es nichts anderes als Kaltakquise, die schön verpackt ist. Also mir wurde dann gesagt, ich so, naja, habt ihr irgendwie warme Leads? Sind die vorqualifiziert, vorbereitet? Also wir arbeiten hier mit hochqualifizierten Branchenlisten. Wir haben alle Kontakte. Du musst dich eigentlich nur noch einloggen und dann wird automatisch Nummer nach Nummer angewählt und so kannst du mit mindestens 200 Anwahlen pro Tag rechnen. Also dann habe ich halt einfach nur salopp gesagt, also Kaltakquise. Und das, also nicht, dass ich mir irgendwie zu schade bin für Kaltakquise. Ich finde, wenn man das kann, dann ist man wirklich eine absolut unschlagbare Rakete, ja. Dann kann ich ja gar nichts mehr plattfahren. Aber der Punkt ist die Transparenz und Ehrlichkeit. Warum verkaufst du die Stelle so? Also warum stellst du das so dar, als hättest du irgendwas vorqualifiziertes, warme Leads oder so? Das schürt falsche Erwartungshaltungen und damit verschwendest du Zeit und ich auch, weil ich mir was anderes vorgestellt habe. Und das hinterlässt einen fahlen Beigeschmack. So. Und ich verstehe es einfach nicht, warum wird da nicht irgendwie gesagt, hey, du arbeitest mit vorselektierten Zielkunden und machst Kaltakquise. Das kann ich einfach nicht verstehen. Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, die, auf die ich extrem achten würde, wo direkt so eine kleine Red Flag auf jeden Fall schon mal da wäre, wenn jemand irgendwann sich herausstellt, das ist nichts anderes als Kaltakquise, es ist nichts anderes als Door-to-Door-Vertrieb oder so. Es wurde halt einfach anders verkauft. Und da würde ich auf jeden Fall immer kritisch nachfragen. So, und der zweite Punkt, der mir tatsächlich auch sehr oft aufgefallen ist, ist das Thema falsche Rollenversprechen. Und das habe ich auch schon tausendmal gesehen und auch selber erlebt, als ich noch aktiv auf Jobsuche war, wo ich mir echt im Endeffekt dachte, so, warum das Ganze? Ich hätte mir die Zeit sparen können und ihr auch. Und ich wäre dann einfach mit einer anderen Erwartungshaltung auch reingegangen. Ich habe das zum Beispiel ganz oft auch in der Agenturdienstleistungsbranche gesehen, dass ganz explizit Closer gesucht werden. Dann steht da in der Jobbeschreibung sowas wie, wir suchen Vollblutverkäufer, wir suchen diejenigen, die abschließen und nicht reden. Wir suchen diejenigen, die mindestens 5 Jahre Closing-Erfahrung mitbringen. Wir suchen das und das und das. Und dann war da so eine ganze Liste an Anforderungen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das bringe ich ja eigentlich mit. Bewerbe ich mich einfach mal drauf. Hätte ich mega Bock, mich nur mal aufs Abschließen zu konzentrieren und nicht dieses Ganze, also den ganzen anderen Sales-Cycle quasi mitzunehmen. So. Was ist im Endeffekt rausgekommen? Du startest quasi mit dem geringsten Fixum, was möglich ist gesetzlich. Das ist sogar, glaube ich, 2.100 Euro oder so, keine Ahnung, oder unter 2.000, ich weiß es nicht mehr, ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal, aber dann war quasi auch meine erste Frage, naja, okay, das passt ja eigentlich, aber wenn ich ja direkt als Closerin starte, dann würde ich dann ja auch relativ zügig und zeitnah meine Provision verdienen. Dann hieß es, ja, prinzipiell schon, aber der Weg für alle Closer ist genau derselbe. Du startest im Opening, nicht mal im Setting, sondern Opening. Das heißt, du qualifizierst alle Leads vor, die sich irgendwie vor einem Jahr mal eingetragen haben in irgendeine Liste für ein kostenloses Buch und die gehst du da mal durch und dann legst du Termine für den Setter. Und wenn du dann richtig gut bist, bekommst du die grüne Karte und steigst dann auf zum Setter. Und wenn du dann richtig gut bist, dann steigst du auf zum Closer. So, da habe ich natürlich gefragt, ja, okay, also gut, da war schon so der erste Dämpfer drin. Ich habe mich zwar für die Closing-Stelle beworben, ich kann aber prinzipiell verstehen, dass es Sinn macht, alle Stufen des Sales-Cycle einmal durchzugehen, damit man da einfach ein gewisses Verständnis hat, auch für die Customer-Journey. Ne? Wie geht der Kunde durch, von der Vorqualifizierung bis hin zum Abschluss, finde ich alles fein. Aber diese Erwartungshaltung, grüne Karte, wenn du das nicht schaffst, kriegst du eine gelbe, wenn du das wiederholt nicht schaffst, dann kriegst du die rote, bist raus, so. Und dann habe ich gesagt, naja, Erwartungshaltung so, also womit kann ich denn rechnen, wie ich mich hocharbeite zum Closer? Naja, wenn du richtig, richtig gut bist, dann schaffst du das in 6 Monaten. Das heißt also, ich muss jetzt erstmal mit diesem super, super geringen Fixum klarkommen, krieg gar keine Garantieprovision und muss dann schauen, dass ich hier schön grüne Karten mehr abhole, damit ich dann irgendwann mal in diese Rolle komme, auf die ich mich eigentlich ursprünglich beworben hatte und die auch so ausgeschrieben worden ist. Also natürlich, ja, darf Entwicklung gefordert werden, natürlich. Aber dann kommuniziert es doch ehrlich, schreibt doch die Journey dahin. Habt ihr irgendwie Angst, dass sich weniger Leute bewerben? Das wird sicherlich so sein, aber diejenigen, die sich bewerben, die haben doch dann eine ganz andere Erwartungshaltung. Die haben sich dann schon eingestellt auf die Stelle und so weiter, ja. Ich finde das einfach Käse. Und das sind wirklich Sachen, auf die wir verdammt aufpassen müssen im Vertrieb. Immer kritisch hinterfragen, diese kritischen Fragen stellen. Ja, was verdient der Beste? Was verdient der Durchschnittliche? Wie lange dauert es durchschnittlich? Nicht, ey, high Performer, was ihr hier zum Beispiel, was ihr gerne hättet oder so, oder was einer von 100 schafft, sondern ich möchte erstmal den Durchschnitt haben, ne, damit ich mich auch richtig einstellen kann auf diese ganzen Sachen. Das ist eine Sache, die ich nie verstehen werde. Was bringt euch dieses Verschönigen, wenn die Leute dann nach 3 Monaten Ehe abhauen und ihr einen Haufen Kohle investiert habt in die Einarbeitung dieser neuen Kollegen, wenn die im Endeffekt nicht bleiben? Also verstehe ich einfach nicht, ne? Genau, also ich habe jetzt gerade hier auf die Uhr geschaut und ich habe tatsächlich sehr viel jetzt schon erzählt. Deswegen möchte ich so langsam mal zum Abschluss dieser Folge kommen. Und zwar zusammenfassend möchte ich sagen, ich möchte euch mit dieser Folge, also die Intention dieser Folge ist, euch eine Orientierungshilfe zu geben. Und wir haben hier drei zentrale Fragen, die euch dabei helfen können, ein Angebot zu bewerten. Also, erste Frage. Deckt mein Fixum mein Leben ab? Wenn nein, gibt es eine Grundsicherung, mit der ich erstmal rechnen kann? Zweite Frage, steht meine Provision im Verhältnis zum Umsatz? Und dritte Frage, lohnt sich Leistung wirklich, kann ich Gas geben und profitiere ich davon? Und nochmal so ein paar Nebenfragen. Was zählt alles zu meinen Aufgaben? Kann ich mich wirklich auf meinen Vertrieb konzentrieren? Weil Zeit ist Umsatz. Also deswegen, ich würde mich nicht aufhängen an irgendeiner Provisionszahl, sondern schauen, was steht dahinter und wie oft kann ich zum Beispiel abschließen? Wie sind die Sales Cycle? Was muss ich alles leisten, um einen Abschluss zu bekommen? Das sind auf jeden Fall alles Orientierungshilfen. Und ich hoffe wirklich extrem, dass diese Folge dazu beigetragen hat, euch dabei zu helfen, bestimmte Sachen vielleicht noch mal anders zu sehen, zu hinterfragen, vielleicht sogar noch mal in die Nachverhandlung zu gehen in eurem Unternehmen oder die euch dabei helfen, wenn ihr irgendwelche neuen Jobangebote habt, das halt wirklich auf wesentliche Sachen zu prüfen, die euch dabei helfen, eine gute Entscheidung zu treffen, ja? Weil wir dürfen nicht vergessen, und das ist mein Fazit dieser Folge, Vertrieb ist eine extrem wichtige Funktion im Unternehmen. Wir dürfen nicht vergessen, wir bringen Umsatz und das bringt immer Wachstum. Und genau aus diesem Grund sollten wir uns auch entsprechend, ja, also darauf beziehen, auch entsprechend behandelt zu werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir immer die Möglichkeit, uns umzuschauen. Und ich bin mir sicher, dass für jeden da draußen, wenn es dann so sein sollte, dass ihr irgendwie feststellt, das ist irgendwie nicht so ganz fair, dass da draußen dann ein besseres Angebot euch mit Handkuss empfängt. So, und ein guter Sales-Job zahlt dich nicht nur in Provision oder in irgendeinem Fixum oder so, sondern auch in Fairness, Respekt, Perspektive, Arbeitserleichterung, Stichwort Leadbeschaffung oder sowas. Und das alles gehört dazu. Und das war mir mit der heutigen Folge einfach extrem wichtig, ja. Also, vielen lieben Dank an all diejenigen, die hier bis zum Ende mit reingehört haben. Wenn hier zu diesem Thema noch irgendwelche Impulse sind, Fragen sind oder so, schreibt es mir super gerne in die Kommentare. Bei Spotify geht das direkt über die Folge. Wenn ihr ein bisschen mehr dazu zu sagen habt, dann meldet euch auch super gerne persönlich bei mir. Schreibt mir eine Nachricht auf LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht auf Instagram und dann lasst uns gerne weiter über dieses Thema austauschen. Gut, dann habt ihr es für heute auch geschafft? Ich habe mich riesig gefreut, über dieses Thema zu sprechen, meine Gedankenimpulse mit reinzugeben und hoffe sehr, dass diese Folge dabei hilft, zukünftig Jobfallen zu erkennen im Vertrieb und auch nochmal das ein oder andere für sich selber zu erkennen und rauszuholen, sodass ihr für euch die beste, für euch geeignete Vertriebsstelle finden und annehmen könnt. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg. Ich wünsche einen grandiosen Start in die Woche und wir hören uns bald. Eure Helena. Bis dann. Ciao, ciao.